SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Wir sind aus dem Keller. Wir steigen nach oben, wir kommen ans Fenster, wir bleiben auf dem Teppich. Die Lage ist, frei nach einem Gedicht von Rohrwolf, gut. Rohrwolf hat damit Zitate aus Sportreportagen zusammengetragen. Und sie passen auf unsere jetzige Lage. Erste Lockerung haben wir die Sendung heute genannt, weil die Biergärten öffnen und die Theater auch. Unsere Gesprächspartner und Kritiker sitzen aber trotzdem meistens weit weg von uns im Homeoffice und im Social Distancing in Paris in Südschweden. Wir reden unter anderem über einen Klassiker der englischen Emanzipationsbewegung, Virginia Woolf's Essay »Ein Zimmer für sich allein«. Die Musik heute kommt von Johnny Mitchell.
Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. Up. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. Of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too, and the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light. If only you will stay, pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning.
Chelsea Morning von Johnny Mitchell. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Johnny Mitchell wurde im kanadischen Niemandsland geboren. Als Kind hatte sie Kinderlähmung, überwand sie, wurde durch einen fabelhaften Lehrer zur Kunst gebracht, wurde früh schwanger, gab ihre Tochter weg und machte nach diesem dramatischen Start eine der schillerndsten Karrieren in der amerikanischen Musikgeschichte. Das alles kann man in einer großartigen, dicken, neuen Biografie von David Yeffie nachlesen. Die ist bei Mattes und Seitz auf Deutsch erschienen, verbunden mit einem Nachwort von Thomas Steinfeld, dem langjährigen Feuilletonleiter der Süddeutschen Zeitung. Herr Steinfeld, wie sind Sie eigentlich zu Johnny Mitchell gekommen?
Ach, Johnny Mitchell ist eine ganz alte Liebe. Und ich habe sie kennengelernt Anfang der 70er Jahre, als ich angefangen habe, aufmerksam Musik zu hören. Und ich bin dann, im Unterschied zu meinen Klassenkameraden, dann sehr schnell beim Jazz gelandet.
Aber damit ist man doch sehr einsam, wenn man als Schüler beim Jazz landet, oder?
Das war in unserer Schule, glaube ich, nicht so. Also wir hatten einen sehr guten Musikunterricht.
Und dann Johnny Mitchell.
Und zwar auf dem Umweg über ihren Bassisten, Jaco Pastorius. Über ihn habe ich mir eigentlich Johnny Mitchell erschlossen. Die meisten Leute haben eine andere Geschichte mit Johnny Mitchell. Die geht über Country und Folk und dann über ihre Verbindung zu Crosby, Stills, Nash. Ja.
Ich habe Johnny Mitchell oft wahrgenommen als so eine Art Musikerin der Musiker auch. Sie hat wirklich viel mit Musikern gemacht. Sie können die Reihe bestimmt noch besser aufzählen als ich. Es war Graham Nash dabei, es war Neil Young, es war Leonard Cohen. Mit manchen hatte sie Affären, mit anderen Schallplatten.
Und sowohl als auch.
Mit wem?
Ach, Crosby ist ja nur einer. Nash ist ein anderer, James Taylor ist ein dritter.
Ach du.
Jackson Brown.
Ja, ich fand es immer eine großartige Musik, hatte aber nie das Gefühl, dass ich viel über ihr Leben erfahren möchte, weil sie viel stärker für mich diese Musikerin war. Hatten Sie immer ein Interesse an ihrem Leben, an ihrer Biografie? Gehörte das bei ihr immer dazu?
Sie hat ihr Leben ja musikalisch und vor allem dann in den Texten auch dargeboten. Ihre Texte sind ja nun wirklich ganz außerordentlich. Die sind sehr literarisch. Und die meisten ihrer Texte funktionieren ja so, dass sie mit jemandem spricht. Das sind Dialoge. Manchmal sind es Selbstdialoge, manchmal ist aber auch der Dialogpartner zu erkennen. Cohen zum Beispiel. Sie hat eine wunderbare freie Art, mit diesen Leuten dann umzugehen. Sie ist selbstkritisch, selbstdistanziert, den Leuten aber auch distanziert gegenüber. Und es werden immer kleine Erzählungen daraus. Also sie haben richtig literarische Qualitäten. Sie spielt ja dann auch mit den Worten und mit den Klängen. Ich habe mal geschrieben, dass sie Joni Mitchell eigentlich das Kunstlied für das späte 20. Jahrhundert neu erfunden hat. Und ich glaube, das ist auch so.
Das ist ein großes Wort.
Ja, das hat nur bedingt etwas mit Populärmusik zu tun. Das sind wirklich Kunstwerke.
Wunderbar. Gibt es jetzt ein Lied, das wir spielen sollten nach unserem Gespräch?
Also ich würde am liebsten noch einmal hören von der Platte Hegira. Das ist ja auch eine Platte, die sie mit Jaco Pastorius aufgenommen hat. Dieses Lied, das Titellied.
Ja, wunderbar. Dann spielen wir das doch. Thomas Steinfeld hat das Nachwort geschrieben zur großartigen Joni Mitchell-Biografie von David Jaffe, die jetzt gerade bei Matthes und Seitz erschienen ist. Mit Thomas Steinfeld rede ich später in der Sendung noch einmal, aber jetzt Hegira. Man hört den Bass von Jaco Pastorius und einen hochliterarischen Text. Also stellen Sie sich Joni Mitchell vor, wie sie im Café sitzt und Bilanz zieht bis zur Zeile: Durch den Schnee und die Kiefern kommend bin ich voll Reisefieber, aber weißt du, ich bin so froh, allein zu sein.
As the weather in this moody sky today, in our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed, I see something of myself in everyone, right at this moment of the world. As snow gathers like bolts of lace, waltzing on a bridal girl. You know, it never has been easy. Whether you do or you do not resign, whether you travel the breadth of extremities or stick to some straighter line. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw out or freeze. Listen, strains of Michael Brecker coming through the snow in the pine wood trees. I'm porous with travel fever, but I'm so glad to be on my own. Still, somehow the slightest touch of a stranger sets up a trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We come and go unknown, each of us so deep and so superficial, between the forceps and the stone.
Hegira von Joni Mitchell. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Wir kommen zu unserem Buch der Woche. Der 1978 geborene amerikanische Schriftsteller und Filmemacher Scott McLanahan hat seit 2008 bereits mehrere Erzählungsbände, Romane und eine Graphic Novel veröffentlicht. Die Zeitschrift Rolling Stone charakterisiert ihn, auch aufgrund der ländlichen Schauplätze seiner Geschichten, als literarischen Outsider. Andere haben McLanahan in seiner Drastik mit Charles Bukowski verglichen. Nun hat der fränkische Ars Vivendi Verlag mit McClanahans Roman Sarah erstmals ein Buch dieses Autors in deutscher Übersetzung vorgelegt und die hat sogar der Schriftsteller Clemens J. Setz übernommen. Christoph Schröder hat Sarah für uns gelesen.
Der Ich-Erzähler von Scott McClanahans bemerkenswerten Roman heißt Scott McClanahan. Und nach allem, was man im Internet über den Autor nachlesen kann, weisen Romanfigur und Autor große biografische Übereinstimmungen auf. Wichtig ist das für die Lektüre nicht. Denn ganz gleich, ob Scott eine literarisch bearbeitete reale Figur oder pure Erfindung ist, ein furioser Antiheld, ein trauriger Ritter des amerikanischen Alltags, bleibt er so oder so. Gleich in der ersten Szene lernen wir Scott in all seinen Widersprüchen kennen. Er ist betrunken. Das ist er, ohne zu viel zu verraten, ziemlich oft. Er setzt sich ans Steuer seines Autos, gibt Gas und ist dabei der festen Überzeugung, er sei der beste betrunkene Autofahrer der Welt. Allein schon deshalb, weil er darin jahrelange Übung habe. Das ist fahrlässig, aber auch noch nicht weiter ungewöhnlich. Doch plötzlich hört Scott in seinem Wagen ein Geräusch, blickt sich um und bemerkt, dass seine beiden Kinder, Iris und Sam, auf der Rückbank sitzen. Die hatte Scott ganz und gar vergessen. Prompt gerät er kurz darauf in eine Polizeikontrolle, kann sich mit Hilfe von Mundwasser und seiner Wortgewandtheit herausmogeln und fährt lächelnd weiter. Das anschließende Hochgefühl, das ihn überkommt, ist paradigmatisch für diese durch und durch schräge Figur.
Ich übergab mich in eine Plastiktüte und warf sie aus dem Fenster. Die Kinder weinten noch immer, aber es war mir jetzt egal. Ich war frei. Ich war davongekommen und ich fuhr unseren Todeswagen schnell und furchtlos über die Erde. Ich zerstörte unser Leben und es fühlte sich so verdammt großartig an.
Sarah ist im Kern eine unglückliche Liebesgeschichte. Scott liebt Sarah. Sarah liebt Scott. Dass das allein nicht genügt, bekommen wir in einer Reihe von chronologisch nicht geordneten Episoden des Scheiterns vorgeführt. Die beiden werden ein Paar, als Sarah 24 und Scott 19 Jahre alt ist. Sarah arbeitet als Krankenschwester, Scott ist Dozent an einem College, irgendwo in einer mittelgroßen Stadt in West Virginia. Sarah wird schnell schwanger, die beiden heiraten. Doch das Zusammenleben ist mit einem Mann wie Scott schlicht unmöglich. Denn Scott ist infantil und egomanisch bis an die Grenzen des Narzissmus. Wenn er einmal einen guten Einfall hat, macht er ihn kurz darauf mit einem noch schlechteren Einfall zunichte. Sarah ist eine Berg- und Talfahrt, ein ständiger Wechsel von Hochgefühl und Desillusionierung. McClanahan hat für die Darstellung dieser asymmetrischen Beziehung eine schlüssige Erzähltechnik gefunden. Er bleibt dicht an Scotts Seite, verzichtet dabei weitgehend auf Psychologie und lässt Scotts zumeist törichte Handlungen für sich sprechen. Sarah dagegen wird beinahe ausschließlich durch ihre eigene wörtliche Rede dargestellt. So bekommt dieser Charakter schnell eine Kontur, ohne bewertet zu werden. Sarah ist ein Roman, der nicht an Deftigkeiten spart, an Abstürzen, an der Beschreibung körperlicher Gebrechen oder Dysfunktionen. Falsche Scham gibt es hier nicht. Im Grunde gibt es überhaupt keine Scham. Das mag ein Teil des Beziehungsproblems sein. Und doch wird dem Leser schnell deutlich, dass hinter der rasanten Komik der einzelnen Szenen der Abgrund einer tiefen Traurigkeit lauert. Eines Tages bringt Sarah einen Mops mit nach Hause, ein altes, räudiges, übelriechendes und verflohtes Tier. Sarah und Scott behalten den Hund, weil er schlicht und einfach in ihr Leben passt.
Ich setzte mich hin und sah ihm dabei zu, wie er gegen die Wände rannte. Er knallte mit dem Kopf gegen die Couch und später sah ich, wie er sich am Sessel stieß. Ich sagte ihm, dass er eine Metapher für mein Leben sei. Ich sagte, er sei so hilflos und blind und dann sagte ich ihm, dass auch ich ein hilfloses Geschöpf war.
Das ist eine Schlüsselpassage. So deutlich wird Scott McClanahan an keiner anderen Stelle. Dass Sarah Scott eines Tages vor die Tür setzt und die Scheidung einreicht, erfahren wir bereits sehr früh. Danach richtet Scott sich im Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes häuslich ein, in der Hoffnung, das würde Sarah umstimmen. Ein Kinderglaube, auch das. Überhaupt sind Supermärkte und Shopping-Malls immer wieder zentrale Schauplätze des Romans, an denen sich Konsumgier und Tristesse miteinander verbinden. Hinter McClanahans geradezu heiter hüpfendem Tonfall, den der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz ins Deutsche hinübergerettet hat, verbirgt sich ein zutiefst einsamer Mensch ohne Angst vor Selbstentblößung. Einer, mit dem man Mitleid haben müsste, wenn er seiner Umwelt nicht permanent Schaden zufügen würde. Infantilität und fehlende Empathie gehen in Scott eine unheilvolle Beziehung ein. Das Schlimmste daran ist, er selbst sieht seine eigenen Verfehlungen und er findet stets sofort einen Weg, sie zu relativieren.
Ich zahlte jedes Jahr meine Steuern an ein Land, das Bomben herstellte, um damit Leute zu zerfetzen. Und ich dachte schreckliche Dinge über Männer und Frauen und sogar über Kinder. Ich war ein schrecklicher Mensch. Und dann lächelte ich und flüsterte einer Welt aus imaginären Menschen zu. Und wisst ihr was? Ihr seid auch schrecklich.
Gerne will man einen solchen Menschen in einem Roman kennenlernen, der vordergründig so unterhaltsam und hintergründig so niederschmetternd ist wie Sarah. Gleichzeitig weiß man, dass man in der Realität um einen Mann wie Scott einen großen Bogen machen würde, weil er niemandem gut tut und auch nicht sich selbst. Scott, der begnadete Zerstörer und Selbstzerstörer, weiß das. Sarah wusste das auch von Anfang an. Dass dieses Buch dennoch ein Liebesroman geworden ist, zeigt die ganze Tragik, die in der Geschichte von Sarah und Scott steckt.
Christoph Schröder über Scott McLennans Roman Sarah, der bei Ars Vivendi erschienen ist. Es ist unser SWR 2 Buch der Woche und wir kommen wieder zu Johnny Mitchell.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
Johnny Mitchell singt, sie haben das Paradies zum Parkplatz gepflastert. Und wir fragen uns, trifft das heute eigentlich nur auf Amerika zu oder trifft das zum Beispiel auch auf Italien zu? Ich frage wieder Thomas Steinfeld. Ihr neues Buch, zu dem Sie alles und nicht nur das Nachwort beigesteuert haben, heißt Italien, Porträt eines fremden Landes. Herr Steinfeld, was heißt es, ein Porträt eines Landes zu schreiben? Das ist doch total viel Arbeit, oder?
Nein, das will ich nicht abstreiten. Es ist viel Arbeit und es war auch viel Arbeit, dieses Buch zu schreiben. Und das war vor allem, es hat mich ungefähr 5 Jahre gekostet, dieses Land von Norden nach Süden und von Süden nach Norden abzufahren, um mit Leuten zu reden und mir die Orte anzugucken, von denen es was zu erzählen gibt. Aber Italien ist wirklich eine große Welt ganz für sich alleine. Ich bin aber nicht der Erste, der solche Bücher schreibt. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Italienbüchern, die das ganze Italien in den Griff oder in den Blick nehmen wollen.
Sie beschreiben eine Reise. So sagen Sie es. Ja, Sie nennen diese Reise Grand Tour.
Ja, ich bin ja kein englischer Adeliger. Das ist, also meine Mittel sind da schon andere. Aber vielleicht hilft das etwas, wenn ich erkläre, was das Wort fremd in diesem Titel bedeutet. Also die deutsche Wahrnehmung von Italien ist ja sehr stark von 2 Motiven gekennzeichnet. Da haben wir auf der einen Seite das Bildungsmotiv, das seit dem 18. Jahrhundert, seit Winckelmann, unzählige Deutsche nach Italien gebracht hat.
Goethe zum Beispiel, dann euer auch und
ja, Säumer. Thomas Mann. Für die ist dann Italien der Ort der antiken Kunst gewesen zuerst, also dann über Italien vermittelt auch der griechischen Kunst. Dann kommt die Renaissance dazu. dazu, dann kommt das Mittelalter hinzu, dann kommen die Leute hinzu, die einen Palio suchen wollen und dann, ja, so geht das immer weiter. Und dann ist auf der anderen Seite das Motiv der Sonne und der Sinnlichkeit, das sich viel später entwickelt, also erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber zusammen ergeben diese beiden Motive ein fast komplettes Italienbild. Und da bin ich nun nach Italien gegangen und ich muss sagen, ich war nicht ganz unbeeinflusst von diesen beiden Motiven. Ich bin eben auch nur ein Deutscher, der nach Italien kommt und dann die Sehnsucht mit nach Hause nimmt.
Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen beim Lesen, dass es da auch so ein bisschen mitschwingt, dass Italien ja auch eine relativ späte Nation ist wie die Deutschen.
Ja, aber auf eine ganz andere Weise. Das ist dann irgendwie auch noch erklärungsbedürftig. Aber dann habe ich mich wirklich ernsthaft mit diesem Land auseinandergesetzt und bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass hier ist eigentlich etwas anderes, als man sich unter Italien vorstellt. Es ist komplizierter. Und vor allem stellt das eine Welt dar, die überhaupt nicht so funktioniert, wie wir das nördlich der Alpen kennen. Da spielen viele Dinge eine Rolle.
Welche?
Eine Rolle spielt zum Beispiel die Geografie. Italien ist in lauter kleine Regionen geteilt, was nicht nur daran liegt, dass die Leute sich nicht leiden mögen, oder das tun sie vielleicht dann doch, sondern was einfach auch geografische Gründe hat. Der Apennin ist ein Gebirgszug, der bis auf den heutigen Tag schwerer zu überwinden ist als die Alpen. Der trennt wirklich das Land. Und ja. Infolge dieser Trennung ergeben sich Regionen, die miteinander sehr wenig zu tun haben und die eigentlich die ganze Zeit nach innen weisen.
Also nicht nur dieses ewige der Norden gegen den Süden.
Nein, nein, das ist viel komplizierter. Also auch indem Sie im Süden eine Landschaft wie Apulien. Apulien und Kalabrien sind sehr, sehr verschieden.
Wenn man heute Nachrichten hört, hat man sich daran gewöhnt, Italien als immer prekären Staat zu empfinden. Meistens wechselt gerade die Regierung, es ist vieles marode. Wenn man aber Ihrem Buch glauben kann, dann ist Italien ja trotz allem ein funktionierendes Gemeinwesen mit einer ungeheuren Stärke.
Ja, und zwar erweist sich diese Stärke vor allem in Zeiten der Krise. Okay. Und das ist dann nicht unbedingt so, dass alle Italiener zusammenrücken. Aber die italienische Gesellschaft ist in kleinen Einheiten aufgebaut, in denen die Familie eine große Rolle spielt, das Viertel, der eigene Ort. Und diese kleinen Verhältnisse sind über die Maßen stabil. Das heißt, vieles, für das es in Deutschland oder in dem Land, in dem ich jetzt lebe, in Schweden, die großen Organisationen gibt und die großen Strukturen gibt, dafür gibt es in Italien kleinere Strukturen. Und diese kleineren Strukturen sind in wackeligen Verhältnissen stabiler als die großen. Italien ist im Grunde genommen ein Land, das sehr konservativ ist und sich in seiner Konservativität auch immer erhalten hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch am Anfang von der Ausbeutung der Vergangenheit, die ein wesentliches Kennzeichen der italienischen Kultur gerade wäre.
Ja, also schauen Sie Venedig. Also was in Venedig passiert, das ist nicht gut für Venedig. Man kann zwar auf der einen Seite sagen, soll kommen, wer will, und das gehört zur Demokratie, dass da 30 oder 35 Millionen Besucher im Jahr empfangen werden, aber nun gut, ich habe ein paar Jahre in dieser Stadt gelebt und ich würde sagen, das hält sie nicht aus.
Haben Sie das Gefühl? Weil ich habe jetzt von Venedig immer wieder unterschiedliche Sachen gehört. Die einen sagen, die Stadt geht unter und das tut sie auch noch in Sichtweite, also demnächst. Und die anderen sagen, naja, Venedig war immer gefährdet, dieser Stadt macht das nichts aus.
Doch, es macht dieser Stadt auch immer etwas aus, ganz sicher. Weil eine Stadt voraussetzt, dass sie eine Einwohnerschaft hat, die in sich funktioniert. Venedig ist kein Dorf, das ist eine große Stadt. Und dazu gehören eben nicht nur Restaurants und Bars und Souvenirläden, sondern dazu gehört auch der Eisenbahnhandel und der Fischladen und der Bäcker. Und jetzt ist es so, in Venedig leben doch gut 50.000 Einheimische und auch die leben oft nicht dort, weil das hat was mit der italienischen Steuergesetzgebung zu tun. Am Ende sind es vielleicht nur 30.000 oder 40.000 und dafür reicht diese Struktur einfach nicht mehr hin. Also Venedig als gesellschaftliche Struktur implodiert. Da bin ich mir ganz sicher.
Wird sich Italien durch Corona verändern?
Das denke ich schon. Also wie überhaupt. Ich denke, dass Corona wird Folgen haben in zweierlei Weise. Einmal werden sich vorhandene Entwicklungen verstärken und auf der anderen Seite wird erkennbar sein, dass man in gewissen Dingen etwas Neues braucht. Also die Mailänder zum Beispiel haben die Corona-Krise benutzt, um große Teile der Innenstadt in Fußgänger- und Fahrradzonen zu verwandeln. Ich glaube nicht, dass sie das zurücknehmen werden.
Oh.
Und diese Entwicklung hat es vorher auch schon gegeben, aber man konnte sich nicht richtig durchsetzen. Jetzt waren die Autos weg und dann haben die Leute gesagt, also die Stadtverwaltung von Mailand, jetzt benutzen wir die Gelegenheit und setzen das durch, was wir immer schon mal machen wollten. Finde ich nicht unvernünftig.
Das erinnert mich jetzt nochmal an das, was Sie geschrieben haben von der Ausbeutung der Vergangenheit, die ja auch so ein folkloristisches Moment hat. Und wenn man so einen Rekurs aufs 19. Jahrhundert setzt und sagt, wir gehen in die vorautomobile Phase der Gesellschaft zurück, dann hat man ja vielleicht tatsächlich in Italien wieder so eine Art idealer Gesellschaft.
Ja, und unter besonderer Berücksichtigung des Fahrradfahrens in Italien, das Radfahren, vor allem die älteren Herren, so wie ich, die auf ihren Rennrädern unterwegs sind, die sind eine große national-konservative Bewegung. Die erinnern sich alle daran, was das Rad in der Industrialisierung Italiens für eine Rolle gehabt hat. Und die erinnern sich alle daran, dass das Radfahren, auch das Rennradfahren, im Grunde genommen eine proletarische Bewegung war. Das waren die Briefträger und die Postboten, die die erste große Generation der italienischen Radrennfahrer bildeten. Das hat alles etwas miteinander zu tun.
Das ist das, was ich an Ihrem Buch am allermeisten mochte, dass es wirklich einen breiten Horizont von Italien zeichnet. Wie oft waren Sie da und wie lange? Also
insgesamt haben wir 5 Jahre. Okay. Das reicht schon. Nach diesen 5 Jahren habe ich mir getraut, ein Buch zu schreiben.
Gut, herzlichen Dank, Thomas Steinfeld. Ich sprach mit dem ehemaligen Kulturchef der Süddeutschen Zeitung über sein neues Buch Italien. Porträt eines fremden Landes. Das Buch ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Die Schriftstellerin und Essayistin Virginia Woolf ist eine Pionierin der Frauenbewegung. Ihr Roman Miss Dalloway gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Als Essayistin ist Virginia Woolf auch berühmt geworden, vor allem durch ihre Schrift Ein Zimmer für sich allein. Es geht um die Möglichkeit, unabhängig zu sein, wirtschaftlich wie geistig. Die Literaturkritikerin und Journalistin Nora Karches hat den Essay für uns gelesen. 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung sei der Essay aktueller denn je, sagt der Verlag. Stimmt das denn auch?
Ja, also ich würde sagen, das stimmt tatsächlich jetzt gerade besonders in Zeiten von Corona. Nehmen wir zum Beispiel nur mal den Titel A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein. Für Virginia Woolf ist ja eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass sich eine Frau persönlich und schöpferisch entfalten kann, das Vorhandensein eines Zimmers, in dem man ungestört arbeiten kann. Woolf schreibt unter anderem über Jane Austen und ja, Jane Austen, die hatte bei der Arbeit eben kein eigenes Zimmer und hat ihre berühmten Romane im Wohnzimmer geschrieben und ist da eben auch ständig unterbrochen worden.
Das heißt Homeoffice.
Und da denkt man, ja genau, also da denkt man heute natürlich sofort an jene Männer und Frauen, die im Homeoffice jetzt erfahren mussten, dass das eben nicht geht, am Küchentisch sitzen und am Laptop schreiben und dann im besten Fall noch mit dem Baby auf dem Schoß.
Erzählen Sie doch mal, worum geht's denn zentral darin?
Im Zentrum dieses Essays steht eigentlich das Thema Frauen und Kunst, und zwar das Thema Frauen und Kunst aus der Perspektive der Produktionsbedingungen. Und das war damals wirklich eigentlich innovativ. Neben der Forderung nach dem eigenen Zimmer für Künstlerinnen, nach der Privatsphäre also, ist die zweite Forderung Woolfs die nach finanzieller Unabhängigkeit. Und Woolf geht in ihrem Essay auch auf die sozialhistorischen Ursachen für die Armut von Frauen ein und legt dazu im letzten Kapitel dann auch noch ihre vielbeachtete Androgynitätstheorie vor.
Der allererste Satz, den ich hier schreiben würde, sagte ich mir, lautet, dass es für alle, die schreiben, tödlich ist, an ihr Geschlecht zu denken. Es ist tödlich, schlicht und einfach ein Mann oder eine Frau zu sein. Man muss Frau männlich oder Mann weiblich sein.
Ja, und wenn Woolf dann noch hinzufügt, dass angesichts der Weite und der Vielfalt der Welt zwei Geschlechter schon ziemlich unzureichend sind, dann ist es, ja, würde ich mal sagen, Gender Fluidity at its best.
Wie ist das Buch denn sprachlich umgesetzt? Ich hatte jetzt eben das Gefühl, also ganz einfach geht das nicht rein.
Ja, also Virginia Woolf ist nicht umsonst die bekannteste Schriftstellerin der englischen Moderne. Ein Zimmer für sich allein ist ein poetisches Pamphlet. Das zeigt sich bereits in der Eingangsszene, in der die Autorin aufs Wasser schaut.
Die Gedanken, Um einen stolzeren Namen zu verwenden, als sie es verdienten, hatten ihre Angelschnur in den Strom hinuntergelassen. Sie schaukelte Minute um Minute zwischen den Spiegelungen und den Wasserpflanzen hin und her, ließ sich vom Wasser heben und senken, bis, Sie kennen das kleine Zupfen? Plötzlich die Verdichtung einer Idee am Ende der Schnur und dann das vorsichtige Einholen und sorgsame Auslegen?
Ist das dann ein politisches oder ist es ein poetisches Manifest oder geht das in diesem Fall in eins?
Das geht tatsächlich in diesem Fall in eins und das ist das Faszinierende daran, dass ihr das gelingt. Also, dass ich wirklich eigentlich so dieses Ästhetische befriedigt bekomme in diesem Text und auch so, dass das auch wirklich relevant ist. Das ist wirklich eine große Leistung.
Jetzt ist das Ganze natürlich eigentlich in Englisch geschrieben worden. Es ist jetzt von Antje Ravik-Strubel übersetzt worden, sehr schön ausgestattet vom Kamper Verlag. Überzeugt die Präsentation jetzt?
Ja, insgesamt schon. Also die Gestaltung...
Das hört sich nicht nur begeistert an.
Ja, ich werde erklären. Also die Gestaltung folgt insgesamt der Erstausgabe. Sogar die Schrifttype des Titels ist vom Cover übernommen worden. Und bei der schicken Ausstattung, die dieses Buch bekommen hat, Leinen und farbiges Vorsatzpapier, ist es etwas schade, dass einige kleine Druckfehler im Buch sind. Abgesehen davon ist die Neuübersetzung von Antje Ravik-Strubel aber hervorragend. Und die Übersetzerin ist auch diejenige, die das Nachwort verfasst hat. Und da kann man ja einige interessante Infos nachlesen, Infos zur Entstehungsgeschichte und auch zur Wirkungsgeschichte.
Jetzt erweitern wir das Thema mal. Es gibt gerade eine Debatte, dass Frauen durch Corona wieder in Sachen Gleichberechtigung zurückgeworfen werden, weil sie ja am Ende die sind, die sich um die Kinder kümmern meistens. Die Kinder können nicht in die Schule, außerdem besetzen Frauen die meisten Pflegestellen. Hilft die Lektüre von Virginia Woolfs Buch in diesem Zusammenhang?
Ja, das tut sie. Der Essay bietet tatsächlich einige Anregungen in diesem Zusammenhang. Es gibt da zum Beispiel eine längere Passage, in der spricht Woolf darüber, oder vielmehr sie denkt darüber nach, welche Berufe, wenn ich jetzt mal das Corona-Vokabular benutze, systemrelevant sind. Ist die Putzfrau, die 8 Kinder großgezogen hat, weniger wertvoll für die Welt als der Anwalt, der 100.000 Pfund verdient hat? Ja, und die Antwort auf diese Frage, die liegt bei uns.
Sie, Frau Karches, lesen das Buch jetzt in Paris. Das ist bekanntermaßen ein Ort der Intellektuellen. Virginia Woolf war auch in diesem intellektuellen Diskurs Pionierin. Jetzt wäre mal die Frage, welchen Stellenwert haben denn Intellektuelle gerade in Paris in der Corona-Krise? Haben Welbeck und Co. Einfluss?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, es ist selten so viel diskutiert worden hier in Frankreich wie jetzt im letzten halben Jahr. Es ist grundsätzlich so, dass die Intellektuellen in Frankreich bis heute und in eigentlich einem ganz anderen Ausmaß als in Deutschland oder in England so als eine kritische Instanz wahrgenommen werden. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Frankreich seit Anfang September in einer Selbstkrise steckt. Die Proteste gegen die Rentenreform Macrons gingen dann im März tatsächlich unmittelbar über in den Corona-Lockdown. Und im letzten halben Jahr hat das, was die französische Intelligenz ja so von sich gegeben hat, sogar eher an Gewicht gewonnen als verloren.
Es gibt ein Corona-Tagebuch, das hat Leila Slimani in der Zeitung Le Monde geführt. Es gab Aufregung darum. Die Themen von Leila Slimani sind ganz ähnlich wie die bei Virginia Woolf. Es geht um Geld, es geht um Platz zum Schreiben. Hat sie da noch Hoffnung, dass sich da noch mal was tut?
Ja, also ich denke, sie ist eine derjenigen, die schon da eigentlich einen hoffnungsvollen Blick, denke ich, auf die Zukunft richten. Der Hintergrund, um das kurz zu erklären, dieses Corona-Tagebuch und warum es darum so viel Aufregung gab, wie viele andere Menschen in Paris, die einen Zweitwohnsitz haben, hat Leila Slimani im März mit ihrer Familie die Stadt verlassen und der erste Eintrag in ihrem Corona-Tagebuch erschien dann unter dem Titel »Ich habe meinen Kindern gesagt, es sei jetzt ein bisschen so wie im Märchen Dornröschen«. Und ja, genau das ist ihr dann vorgeworfen worden, dass sie in der Krise über die Knospen am Lindenbaum schreibt. Und interessanterweise hat Slimani auf diese Kritik reagiert, und zwar mit einem öffentlichen Brief, in dem sie explizit auf A Room of One's Own Bezug nimmt und betont, dass sie für all diejenigen schreibt oder schreiben möchte, dir von einem eigenen Zimmer nur träumen können. Man hat im Moment so den Eindruck, das, was jetzt wieder an die Oberfläche kommt, ist eher so dieser ganz alte Konflikt, über den in Frankreich eigentlich wirklich seit Jahrzehnten gestritten wird. Und zwar ist das so die soziale Frage.
Liebe Frau Karches, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sprachen vor allen Dingen über Virginia Woolfs Essay »Ein Zimmer für sich allein«, der jetzt neu übersetzt und mit einem schönen Nachwort von Antje Ravik-Strubel beim Campa Verlag erschienen ist.
To decide, you know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Die Ukraine ist das zweitgrößte Land Europas. Und Juri Antochowitsch ist einer ihrer wichtigsten Autoren. Gedichtbände, Essays und Übersetzungen. Der 60-Jährige ist produktiv, kreativ und sein großes Thema ist eins, um das auch wir uns gerade sorgen, Europa und wie der Osten genau dazugehört. Im Surkamp Verlag ist nun Antochowitschs jüngster Roman »Die Lieblinge der Justiz« erschienen, in dem geht es um Jahrhunderte voller Gewalt und damit immer auch um Politik. Michael Au hat das Buch für uns gelesen.
»Die Lieblinge der Justiz«, das sind zum Beispiel Samiljo Nemiric oder Miroslav Sitschinski oder Julius Groth und Bohdan Staczynski. Was sie eint, ist Gewalt, was sie trennt, sind ihre Lebensdaten. Nemiric zieht in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts raubend und mordend durch die Straßen Lembergs. Die Geschichte des abtrünnigen KGB-Agenten und Auftragskillers Staczynski endet dagegen im August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer. Die Jahrhunderte rauschen nur so an einem vorbei, wenn man Juri Antochowitschs neuen Roman »Die Lieblinge der Justiz« liest. Und die Schreie der Gequälten und Entrechteten sind auf allen Seiten zu hören, gedämpft durch das Polster der Groteske. Wenn einen weder Zeiten noch Blutrausch von der Lektüre abhalten, dann, weil Antochowitsch mit seinem Buch einmal mehr seinen Rang als bedeutender osteuropäischer Autor und Intellektueller unterstreicht. Die Lieblinge der Justiz sind alles andere als eine exhibitionistische Vorlage für Splatter-Movie-Fans, die sich im Medium verirrt haben. Ebenso wenig sind sie eine langweilige Chronik der Ukraine seit dem späten Mittelalter, obwohl die meisten der Geschichten dort spielen. Sie führen uns mit beißender Ironie und kühler Abgeklärtheit vor Augen, dass Gewalt ein konstitutives Element von Staat und Gesellschaft ist und, folgt man dem pessimistischen Weltbild des Autors, wohl immer bleiben wird.
Den Tod kann man nicht wegzwinkern. Wer die Augen abwendet, hat verloren.
Heißt es im bewegendsten und zugleich umfänglichsten Kapitel des Buchs, dass die Erschießung ukrainischer Widerstandskämpfer durch die nationalsozialistischen Besatzer der westukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk, die damals den deutschen Namen Stanislau trug, thematisiert. Ivano-Frankivsk ist die Stadt, in der Juri Antochowitsch 1960 geboren wurde, in der er aufgewachsen ist und in der er nach Aufenthalten in Moskau, Westeuropa und den USA seit geraumer Zeit wieder lebt. Im schwachbrüstigen intellektuellen Diskurs unserer Tage über die Zukunft Europas werden Stimmen wie die Andrutschowitschs viel zu wenig vernommen. Grund genug, sich auch vermehrt mit der Literatur dieses Teils unseres Kontinents zu befassen. Andrutschowitschs Werk ist dafür eine Einladung, die man nicht nur aus Höflichkeitsgründen annehmen sollte. Es ist derb und prall, lebensgesättigt und voller skurriler Einfälle. Von all dem gibt es auch in seiner Neuerscheinung Die Lieblinge der Justiz reichlich. Sabine Stöhr hat sie aus dem Ukrainischen in ein farbenfrohes Deutsch übersetzt. Da ist zum Beispiel die im 19. Jahrhundert spielende Geschichte des Händlers Mario Pongratz und dessen schöner Frau Maria. Beide sind einander so verfallen, dass sie keine Gelegenheit auslassen, es wild miteinander und, wenn es sein muss, auch mit anderen zu treiben. Ein Swingerpaar halt, kommentiert der allwissende Erzähler. Solche Anachronismen finden sich zuhauf.
An Markttagen gingen sie demonstrativ aus, um Brimsen, Wacholder und Kirschen zu kaufen. In den Cafés bestellte der eine einen doppelten Schwarzen, die andere eine Melange. In den Clubs diskutierten sie über Rimbauds Illumination und sammelten Geld für die Eröffnung von Volkslesesälen. Sie besuchten den immer noch einzigen Fotografen der Stadt, wo sie sich ab und zu in Masken und sinnlichen Posen verewigen ließen.
Der Clou der Geschichte. Mario Pongratz bittet einen Magier um ewige Jugend für seine geliebte Maria. Der Zauber erfüllt sich, wenn auch anders als er hofft. Maria wird immer jünger, spielt am Ende gar mit Puppen. Die Folge? Der verdutzte Kaufmann wird der Pädophilie beschuldigt. Auch diese vermeintlich heitere Geschichte endet tödlich, wie alle anderen. Und doch ist das alles nichts gegen den bereits erwähnten achten Teil des Buchs mit dem Titel »Sansara« oder »Der Aufruhr der Engel«.
Die öffentliche Erschießung, die in der Stadt S am 17. November 1943 stattfand und die als Erschießung der 27 bekannt ist, erhebt keinerlei Anspruch auf Außergewöhnlichkeit. Aber in dieser Geschichte halten sich bis heute ungeklärte Umstände, widersprüchliche Zeugenaussagen und unterschiedliche Auslegungen.
Mit diesen einleitenden Sätzen ist der Ton gesetzt für die folgenden 72 Seiten, auf denen Andrutschowitsch seine ganze schriftstellerische Klasse zeigt. Seine Beschreibung von Folter und Morden erinnert in ihrem Duktus ein wenig an Jonathan Littells 2008 in deutscher Übersetzung erschienenen Roman »Die Wohlgesinnten«. Das Grauen, für das man eigentlich keinen Namen zu finden vermag, es wird hier wie dort benannt. Sachlich, grotesk, beinahe beiläufig und brennt sich auf diese Weise in die Seele der Leserinnen und Leser ein. Alleine diese literarisch wirklich herausragende Erzählung lohnt die Lektüre der Lieblinge der Justiz. Indes ein Roman, wie uns Andrutschowitsch weismachen will, ist sein Buch nicht. Zu unverbunden stehen die einzelnen Geschichten, die meist historisch belegt, aber fiktionalisiert sind, nebeneinander, auch wenn sie inhaltlich und leitmotivisch miteinander verknüpft sind. Man merkt, dass der Autor sie nach eigener Auskunft über nahezu 30 Jahre hinweg zusammengetragen hat. Und doch wissen wir als Leserinnen und Leser dieses Buchs eines umso mehr.
Den Tod kann man nicht wegzwinkern. Wer die Augen abwendet, hat verloren.
Michael Au über Juri Andrutschowitschs ziemlich spannenden Roman Die Lieblinge der Justiz, der jetzt bei Suhrkamp erschienen ist.
Old Peel Street is coming down. Sweetie's snack bar boarded up now. And Eccles the tailor and the shine boy's gone. Faded out with ragtime blues. Hand is cast in bronze, and he's standing in a little park with his trumpet in his hand, like he's listening back to the good old bands and the click of high-heeled shoes. Old Furry sings the blues, propped up in his bed with his dentures and his leg removed.
Jenny's there for her kindness and Furry's beer. She's the old man's angel overseer. Pawn shops glitter like gold tooth caps. In the gray decay, they chew the last few dollars off old Beale Street's carcass. Carrion and Mercy, blue and silver sparkling drums, cheap guitars, eye shades and guns, aimed at the hot blood of the unknown.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir kommen noch einmal zu Thomas Steinfeld, dem ehemaligen Kulturchef der Süddeutschen Zeitung. Der lebt in Südschweden, ist uns, wie gesagt, aus dem Homeoffice zugeschaltet. Und ich muss die Frage einfach stellen, wie empfinden Sie eigentlich den schwedischen Sonderweg? Ist das überhaupt so viel anders als der deutsche Weg?
Also die Welt steht ja überall vor demselben Problem. Und das Register an Möglichkeiten, mit dem man darauf reagieren kann, ist ja irgendwie auch beschränkt. Prägnanter als die unterschiedlichen Zugriffe im Umgang mit der Seuche. Das ist der Aspekt, wer tritt eigentlich in der Öffentlichkeit auf und wer setzt welche Maßnahmen durch. Das ist in Deutschland ganz und eindeutig die Politik. Das ist Merkel oder Seehofer oder Söder oder wer auch immer. In Schweden sind es aber Experten. Da ist vor allem der Anders Tegnell, der Staatsvirologe, der dann jeden Tag im Fernsehen auftritt. Und
der mit dem Seemannspullover, gell?
Das ist, ja, der hat die abenteuerlichsten Pullover. Aber es ist eben ein Experte und kein Politiker, der muss sich nicht anständig anziehen.
Ja.
Aber dass diese Art von öffentlicher Abwicklung der Seuchengefahr durch Experten geschieht und nicht durch Politiker, ist der wesentliche Unterschied. Und dafür gibt es eine Voraussetzung. Und das ist wirklich sozialdemokratische Tradition. Der Sozialdemokrat, der schwedische Kernsozialdemokrat, geht davon aus, dass der Staat im Grunde genommen ein freundliches Wesen ist, das allen Menschen gegenüber gut gesonnen ist und das Beste für sie tut. Und damit er das tun kann, braucht er Leute, die ihm dabei helfen. Das sind Fachleute oder, wie der Schweden sagte, Sozialingenieure. Deswegen stehen die da. Das Ganze ist nicht vorstellbar ohne diese Idee vom guten Staat. Es gäbe auch Pippi Langstrumpf nicht, ohne dass dahinter ein guter Staat stünde.
Inwiefern, das müssen Sie jetzt erklären. Pippi Langstrumpf, Pettersson und Findus, selbst Mamamoo, das sind alles extrem autarke Geschöpfe, die aber nie so ganz richtig die Rebellion machen, sondern die so eine Art freundlicher Eigenständigkeit bis an den Rand der Nervigkeit praktizieren.
Das ist richtig. Zu dieser Nervigkeit gehört eine Umgebung, die sie duldet und fördert. Also wenn das kein Nationalcharakter ist, so ist es doch zumindest die Idee eines Nationalcharakters. Und der Pinocchio ist es natürlich auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also
inwiefern?
Er ist ein wirklich liebenswerter Kerl, der eine unselige Neigung zu Quatsch hat. Und manchmal gerät er auch ganz unverdient in solche Verhältnisse, wie sie anderweitig durch Quatsch und Faulheit entstehen. Aber er gerät immer in Schwierigkeiten und da muss er dann immer durch eine gute Fee gerettet werden, die ihm dann wieder eine weitere Möglichkeit gibt. Die gute Fee ist das Utopische an diesem Buch. Der gute Mensch mit der fatalen Nähe zum Quatsch ist sozusagen die gesellschaftliche Einsicht in den italienischen Nationalcharakter.
Eine Fee kann man sich in einem schwedischen Kinderbuch auch fast gar nicht vorstellen, oder? Also auch Mamamoo oder so. Keiner hat irgendwie eine Fee, taucht da nicht auf.
Nein, das wäre ein Eingriff von außen.
Das stimmt. Und so, dann müssen wir natürlich die eine Frage noch beantworten. Welches wäre der Nationalkinderbuchheld der Deutschen? Jetzt sagen Sie bitte nicht Urmel.
Nein, Jim Knopf.
Um Himmels Willen. Gut, das ist jedenfalls ein sehr braver Mensch mit Migrationshintergrund. Das ist natürlich sehr schön, dass Sie das so sagen.
Mit sehr viel Willkommenskultur in alle Richtungen und einem Drachen als Lehrer.
Herr Steinfeld, vielen Dank für die Anwesenheit in unserer Sendung. Jim Knopf übrigens wäre mit seinem Lokomotivführer nicht dahin gekommen, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe nämlich noch einen Tipp zum Schluss. Auch in dieser Sendung hat uns immer wieder die Pandemie beschäftigt. Das müssen wir nämlich schnell ändern. Ich empfehle hiermit ausdrücklich ein Kinderbuch über den einzigen Corona-freien Kontinent, die Antarktis. Als Kind hat mich mehr als Winnetou und Old Shatterhand ein Wettlauf beschäftigt, der nämlich zum Südpol zwischen Roald Amundsen und dem tragischsten aller Wissenschaftler Robert Scott, der elendiglich krepierte nach seiner Niederlage im Wettlauf zum Pol. Ich wollte mit allem kindlichen Ernst damals Polarforscher werden. Deswegen freue ich mich sehr über A wie Antarktis, Ansichten vom anderen Ende der Welt, ein Sachbuch im riesigen Folioformat. Mit 1000 interessanten Fakten. Beispiel gefällig? Die Griechen zum Beispiel verorteten einst den Polarstern in einem Sternbild im großen Bären. Bär heißt Arktos auf Griechisch, die Antarktis ist also der Anti-Bär. Man kann sich leicht festlesen in diesem Buch. Es werden Pinguinarten vorgestellt und die zahllosen anderen Tierarten in diesem so gar nicht unbelebten Erdteil. Es geht um Expeditionen und Naturphänomene und man erfährt, dass der Blauwal ein Herz hat, das groß ist wie ein Auto, dass man seinen Gesang 800 Kilometer weit hören kann, dass die Antarktis trockener ist als die Sahara und höher als Asien, obwohl da doch der Himalaya ist. Ach, man möchte Stunden und Tage mit dem Buch verbringen. Übrigens hat das Buch von David Böhm sogar den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis bekommen. Ich bin also nicht alleine mit meiner Begeisterung und träume im reisefreien Sommer 2020 von A wie Antarktis von David Böhm, erschienen im Karl Rauch Verlag und jetzt passend dazu Dreamland von Johnny Mitchell.
It's a long, long way from Canada, a long way from snow chains, donkey vendor slicing coconut, no parkas do. Black babies covered in bacon flour. The cook's got a carnival song. We're gonna lay down someplace shady with dreamland coming on. Dreamland, 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 dreamland.
Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Aber das ist bald zu Ende und deswegen weisen wir auf eine neue Lesereihe hin. Ab morgen Mittag in SWR2 Fortsetzung folgt. Tante Martel von Ursula Merz. Wir hören mal kurz rein, denn gleich am Anfang geht es um einen Showmaster, dem wir nachträglich herzlich zum 70. gratulieren wollen.
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem langgezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag. Hatte sie sich über eine schnippische Verkäuferin geärgert, überwog die Sirene. Hatte der Hausarzt ihr geraten, sich für eine Untersuchung ins Krankenhaus einweisen zu lassen, schlug das Jammern durch. Bisweilen vertiefte sich das Stöhnen zu einem rollenden Brummen, als säße am anderen Ende der Leitung ein angriffslustiger Bär. Dann war meine Tante ernsthaft empört. Ein Daueranlass ihrer Empörung war der Showmaster Thomas Gottschalk. Er wurde von meiner Tante so verachtet, dass sie nicht einmal seinen Namen aussprach, sondern ihn nur de Dumm Lackaff nannte. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass de Dumm Lackaff in der Samstagabendshow des ZDF den Platz des von ihr hochgeschätzten Frank Elstner eingenommen hatte, was meine Tante als persönliche Geringschätzung von Menschen wie ihr, Menschen mit Anstand und seriösem Benehmen, interpretierte. Alles an Thomas Gottschalk fand sie vulgär. Seine langen blonden Locken, seine Glitzeranzüge, seine Witze. Als sie in einer Fernsehzeitschrift las, wie viel Geld er für seine Shows erhielt, war sie außer sich. »Ursi«, schrie sie ins Telefon, »das sind Millionen, das ist doch nicht normal.« Ich versuchte, sie zu beruhigen. Thomas Gottschalk, sagte ich, sei sicherlich Millionär und habe einigen Reichtum angehäuft. Dass er für einen einzigen Fernsehauftritt gleich ein paar Millionen einstriche, hielt ich jedoch für ausgeschlossen. »Du hast doch keine Ahnung«, erwiderte sie brüsk, nun über meine Besserwisserei empört. Ich kannte mich in den Finanzverhältnissen von Thomas Gottschalk tatsächlich nicht aus und bog schnell zu einem anderen Thema ab.
Tante Martel wurde übrigens von Bettina Hoppe eingelesen und 12 Folgen dieses Buchs hören Sie ab morgen um 15.30 Uhr auf SWR2. Das war das SWR2 Lesenswertmagazin. Die Liste der Bücher finden Sie unter swr2.de im Netz. Tontechnik hatte Doro Vossen. Ich bin Alexander Wassner und zum Schluss folgen wir Johnny Mitchell noch einmal ins Dreamland.